weil du
Naja, aber
jetzt
für
am
mich.
Anfang gesagt hast, dass du eigentlich dieses Gefühl von Langeweile im Moment oder schon länger gar nicht hast. Wünschst du dir es manchmal? Denkst du, das wäre
Ja,
so
ja.
auf die Hochbegabung bezogen auch ein Faktor, der so einen entspannen könnte, sage ich jetzt mal, oder einfach generell?
Naja, Entspannung mag sein, also.
Oder dass du ausgeglichener bist in deinem eigenen Kopf, wenn nicht immer dort Neues kommt, was du verarbeiten musst oder sowas.
Ja, ich komme da eigentlich mit dem, was so in meinem Kopf passiert, eigentlich einigermaßen gut zurecht. Aber nein, es hat was mit Kreativität zu tun. 130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Erwin.
Hallo Lina.
Wir sind heute wieder zu zweit, ohne Gast, unterwegs und machen heute eine Folge über das Thema Langeweile und Interessen und warum es vielleicht auch mal gut sein könnte, so ein bisschen Langeweile zu haben und damit zufrieden zu sein. Und um in das Thema einzusteigen, würde ich dich als allererstes gerne fragen, ob du generell jemand bist, der sich schnell langweilt.
Das ist ja gleich ein Start. Machen wir eine Folge über Langeweile. Vielleicht machen wir eine ganz langweilige Folge, um das
Oh
Thema zu.
nee.
Ob ich mich schnell langweile?
Ja.
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe, als wir besprochen haben, dass wir über dieses Thema eine Folge machen, habe ich natürlich so ein bisschen drüber nachgedacht. Wie ist das bei mir mit Langeweile? Und eigentlich habe ich gedacht, nee, Langeweile, ich kann mich nicht erinnern, so in letzter Zeit. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Phasen, wo ich das Gefühl hatte, es gibt nichts zu tun oder es gibt nichts zu erledigen oder es liegt überhaupt nichts an, dass die bei mir ziemlich lange zurückliegen und dass ich allein deswegen so dieses Gefühl, es liegt nichts an und ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, einfach nicht da ist, aus Zeitmangel, weil es liegt immer irgendwas an. Nicht immer angenehme Sachen, auch die unangenehmen Sachen, die halt erledigt werden müssen, wie Steuererklärung und was weiß ich. Aber so dieses Gefühl, ich habe Langeweile, also sprich leere Zeit, eigentlich ist es lange her. Eigentlich schade.
Ja, und hast du das aber trotzdem manchmal nicht in dem Sinne von dem zeitlichen Aspekt, sondern dass du quasi genug Aufgaben hast, aber nicht ausgelastet bist und dich an den Aufgaben langweilst?
Nee, ich habe die Tendenz, dass ich vieles total interessant finde und immer denke oder sehr schnell denke, ach, darum kümmere ich mich jetzt auch noch mal. So, das quetsche ich noch irgendwie rein. Was weiß ich, lerne irgendein Instrument oder lerne Sprache oder ich entdecke irgendein Buch oder irgendeinen Film, den ich mir unbedingt angucken will und wo ich dann denke, ah ja, komm, das schaffe ich noch. Und ja, und schon wieder ist man zeitlich dann blockiert. Also bei einem Film ist es einfach, da geht man halt ins Kino, sitzt da 2 Stunden und dann ist das irgendwie, ist es durch. Aber zum Beispiel bestimmte Bücher, die ich lesen möchte und die ich dann auch lese, das macht man ja nicht in 1 Stunde oder in 2, das dauert ja und das ist auch gut, aber von daher ist es immer bei mir die Tendenz, der Tag ist eigentlich viel zu kurz. Wie ist es bei dir?
Also ich bin sehr, sehr schnell gelangweilt und oft, aber auch nicht so davon, dass ich zeitlich nichts zu tun habe, weil ich auch mich an vielen interessiere, aber eher so, dass ich so die Sachen, die ich machen muss, jetzt zum Beispiel Uni oder sowas, das langweilt mich halt total. Also ich muss es machen und ich muss die Zeit dafür verwenden, aber währenddessen ich es mache, bin ich halt gelangweilt oder nicht ausgelastet oder sowas. Und dann habe ich es aber trotzdem auch manchmal so wie du, dass ich dann, dass die Sachen, die mich nicht langweilen und mir Spaß machen, dann zu viel Zeit beanspruchen würden oder das nicht in den Tag reinpassen würde. Und dann am Ende der Tag halt dann auch zu kurz ist quasi. Ja. Aber als Kind habe ich mich nur gelangweilt gefühlt. Also habe ich mich echt viel gelangweilt. Da muss ich auch immer beschäftigt werden.
Okay.
Und bei dir, als du Kind, Jugendlicher warst?
Also das hat mich total wieder eingeholt, als ich jetzt drüber nachgedacht habe. da kenne ich so Gefühle von Langeweile, also ganz speziell zum Beispiel so die Sonntagnachmittage, absolut nichts anlag. Und ich bin ja, jetzt muss ich mal wieder hier, ne, von früher und so, Opa erzählt aus dem Krieg.
Ja, gerne.
Ich meine, es gab kein Internet. Ich bin in den 70ern und 80ern oder in den 60ern auch groß. Es gab kein Internet. Es gab Schwarz-Weiß-Fernseher mit 3 Programmen. Erstes, zweites, drittes. Dritte konnte eh vergessen und dann war erstes und zweites. Und ich weiß, sonntags nachmittags, wenn man Glück hatte, lief irgendein blöder Familienfilm. Überhaupt ein Fernseher, weißt du? Wie gesagt, 3 Programme, keine Fernbedienung. Wenn du von erstes auf zweites schalten musstest, musstest du aufstehen, zum Fernseher gehen und auf den Knopf drücken. Und dann konntest du dich wieder hinsetzen.
Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
Du kennst es natürlich nicht und man kann sich das nicht vorstellen. Genauso wie du dir wahrscheinlich keine Telefone mit Wählscheibe vorstellen kannst. Und
doch, das habe ich mir nämlich mal echt so eins gesehen noch. Mein Opa hatte das lange.
Ja, und es kommt mir selber heutzutage so vor wie aus einem anderen Jahrtausend, was es ja auch ist, aber auch wie, als ob es im 19. Jahrhundert oder wenn ich Geschichtsbücher lese. Und ich habe das noch sehr präsent vor mir. Ja, und es gab keine Handys, es gab kein Instagram, kein Facebook, man konnte da nicht rumscrollen, irgendwelche Filme gucken. Also diese ganzen millionenfachen Ablenkungen, die es ja heutzutage gibt und die jeder in der Hosentasche mit sich rumträgt und wo jeder, wenn er im Bus oder in der Bahn sitzt, ständig drauf guckt, weil ja, es ist ja im Grunde nichts anderes als Bekämpfung von Langeweile oder von Leere. Und dieses Gefühl von Leere, von solchen unfassbar zähen Sonntagnachmittagen, das ist mir sehr präsent, so als Kind, wo man dann da saß und dachte, oh Mann, dieser Tag, er geht nicht rum oder so.
Ja.
Und im Nachhinein finde ich das total klasse, also dass es so war, weil ich denke, in so einer Leere, auch ja, in so einer nicht beschäftigt sein Situation, da liegt auch viel Kreativität oder viele Möglichkeiten. Also heute sehe ich das so, damals fand ich das natürlich irgendwie alles total blöde. Es lief nichts im Fernsehen, man durfte nicht draußen rumlaufen und sich dreckig machen, das war immer so ein Spruch, ne? Und wenn man Glück hatte, spielte der örtliche Fußballverein und ich konnte dann sonntags nachmittags um 3 Uhr zum Fußballplatz gehen und denen zugucken und dann war ich 2 Stunden so abgelenkt. Und also ganz, ja, es ist so ein bisschen wie Bullabü, wie aus komischen alten Kinderbüchern.
Ich frage mich aber auch manchmal, was so besser ist, wenn man wirklich manchmal gezwungen ist, nichts zu tun. Weil ich hatte auch manchmal das Gefühl, also als ich Kind war, klar gab es Fernsehen und so, aber als man noch kein Handy hatte und dann mal keine Fernsehzeit war und sowas, dann war ja man trotzdem mal einfach nur mit sich und seinen Gedanken. Und manchmal denke ich, fehlt es so ein bisschen mittlerweile, weil wenn man sich ständig beschäftigen kann, also ich bin Mensch, ich tue es dann auch ständig und dann fehlt aber manchmal vielleicht so ein bisschen die Zeit, in Ruhe mal sich und seine Gedanken so zu ordnen und so mal Gedanken zu Ende zu denken, weil ich habe das dann oft, dass ich so den ganzen Tag verteilt so viele neue Eindrücke kriege und dann auch Handy und das und auf der Arbeit und Uni und bla bla bla, dass immer nur was Neues dazukommt und noch was Neues und dann nichts wirklich richtig bis zum Ende gedacht wird und ich dann am Ende so ein Kuddelmuddel im Kopf habe und dann auch gar nicht mehr einschlafen kann und so, weil da so viele Gedanken sind, die ich alle nicht geordnet kriege. Und dann frage ich mich manchmal, ob es nicht vielleicht gut wäre, wenn man so einfach mal Langeweile hätte. Aber es ist dann auch natürlich schwierig, wenn man mal dann die Zeit hat, Langeweile zu haben, zum Beispiel im Zug oder sowas, dass man dann nicht sagt, ah ja, jetzt kann ich ja mal noch zum Beispiel Erwin anrufen und über eine neue Folge reden oder sowas.
Schnell noch was erledigen, ja.
Ja.
Ja, wir reden ja auch im Zusammenhang mit Hochbegabung davon und ich glaube, es gibt da wirklich eine Tendenz, zum einen, dass man sich für alles Mögliche interessiert und dann eben auch mehr wissen will und sich überladet und überlastet mit Sachen. Also ich kenne Leute, die haben 5, 8, 10 Projekte gleichzeitig laufen und zwar ernsthaft, nicht so hobbymäßig, mal so ein bisschen, dass man auch schnell Sachen dann wieder überdrüssig wird. Also sowas wie Interessenhopping betreibt.
Hast du das mal gemacht?
Nee. Ich bin eigentlich jemand, also wenn ich mich für was interessiere, also wirklich interessiere, ich meine, ich finde alles interessant und guck mal hier rein, guck mal da rein, aber die Kunst besteht ja darin, einfach Nein zu sagen. Also gucken und sagen, nö, lass mal lieber. Oder muss ich nicht auch noch haben. Aber wenn dann Sachen bleiben, also wo ich merke, das packt mich und das will ich jetzt. Also das sind ganz banale Sachen. Zum Beispiel Italienisch lernen ist für mich so ein Ding. Mich interessiert das Land, die Kultur, der Fußball, die Autos, die Menschen, alles. Und ja, klar kommt dann natürlich der Wunsch auf, die Sprache zu können. Und zwar so mehr zu können, als sich im Restaurant halbwegs unfallfrei eine Pizza zu bestellen.
Ja.
Also, so, das ist dann so eine Sache, wo ich mich dann reinhänge. Also weil das lernst du halt nicht im Schlaf, sondern das muss man lernen. Vor allen Dingen auch, weil es ja ein bisschen schwerer fällt, je älter man ist.
Mhm. Und wie lange bist du schon dabei?
Jetzt ernsthaft Italienisch seit einem guten Jahr.
Oh cool. Krass, ja, dann würde ich auch sagen, dass du aus dieser Weiter-Hopping-Stage raus bist.
Ja, ja, sowas musst du zum Beispiel täglich machen, sonst geht's halt auch wieder weg oder man verliert es wieder. Mal sehen, also demnächst fahre ich wieder hin und dann werde ich ja den Praxistest machen. Und wenn ich dann Sachen habe, wo ich sage, das interessiert mich jetzt, Italienisch ist jetzt ein Beispiel dafür, dann, ja, dann bleibe ich auch dran und dann werde ich der Sache auch nicht überdrüssig, weil das hat dann natürlich auch Tiefen. Also ich kann mich mit Leuten unterhalten, ich kann Podcasts hören auf Italienisch, ich kann Bücher lesen, ich kann, ja, dann einfach, also es geht dann weiter, ne? Also über die Sprache hinaus, also es geht dann ja auch um Inhalte, dass man ein bisschen guckt, die Geschichte des Landes, die Kultur etc. etc. Und dann öffnet sich ja eine ganze Welt und ja, es geht immer weiter. Und so ist das mit einigen Sachen, an denen ich dann so hängen geblieben bin.
Ja. Ich glaube, das ist immer so etwas leichter bei solchen Sachen wie Sprachen, weil da gibt es ja so eine lineare Steigerung und immer wenn man besser wird, hat man mehr Möglichkeiten und da ist aber nicht so ein Deckel drauf. Ich habe das aber manchmal bei Dingen, wo man schnell gut werden kann und dann ist man da auf einem Level und dann geht's quasi nicht höher, dann bin ich schnell auf diesem Level und dann habe ich keine Lust mehr und bin so, ja, okay, reicht jetzt auch wieder.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein gutes Beispiel ist, aber sowas wie so Handarbeiten manchmal. Ich hatte zum Beispiel, okay, das ist jetzt nicht perfektes Beispiel, aber ich hatte es bei Nähen, dass ich so schnell mich richtig reingehangen habe und dann auch relativ gut war. Mhm. Und dann aber dieser Sprung zum so richtig gut werden war mir dann zu weit weg, da hatte ich keinen Bock mehr drauf, war ich zu faul und dann war es mir aber auch so, die Sachen, die ich mit den Skills machen konnte, waren mir dann zu einfach und dann habe ich einfach aufgehört, aber vielleicht, weiß ich nicht, war das jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel. So ist mir es schon oft passiert, dass ich was angefangen habe und dann schnell wieder beendet.
Ja, aber ist ja normal. Also Sachen auszuprobieren und dann zu merken, ist doch nicht oder ist da noch okay oder ich werde da nicht besser, das finde ich okay. Was ich immer schwierig finde ist, also aus so einer Hochbegabung raus, wir sind ja in der Lage relativ schnell Sachen zu begreifen zumindest. Also man ist nicht in allem geschickt und es gibt, denke ich, auch Hochbegabte mit zwei linken Händen und wenn die dann anfangen zu nähen, dann, dann kann es auch schief gehen. Aber ja, man ist relativ schnell, dass man Grundzüge kapiert oder da einsteigt und dann schnell merkt, also es geht nicht weiter oder ich verliere das Interesse oder es kommen zwei, drei andere Sachen vorbei, die dann auch spannend sind und dann hüpft man drauf und so. Und das ist eine Geschichte, die finde ich ja nicht gefährlich und nicht blöd, aber die führt irgendwie zu nichts.
Ja, das stimmt.
Ich weiß zum Beispiel jetzt hier unser Verein Mensa. Es gibt einen großen Friedhof von gestorbenen Projekten. Sprich, da hat irgendjemand eine Idee, dann finden sich auch zwei, drei andere Leute und man fängt ganz enthusiastisch an und trifft sich und bespricht und macht und tut und holt sich Rückendeckung vom Vorstand oder vom LOCSEC auf einmal oder nach zwei, drei Monaten, dann ist so die erste Euphorie vorbei und es kommen so die Mühen der Ebene und man muss dann auch mal nicht so die tollen Projekte wälzen, sondern einfach mal Dinge erledigen und dann habe ich es wirklich öfter erlebt, dann auf einmal stirbt einfach. Also es hört nicht mit einem großen Knall auf, sondern es versickert so irgendwie und bleibt dann liegen und ja, und da liegt's dann und wird nie wieder angerührt. jeder, der da ein bisschen aktiv ist und ein bisschen im Verein sich auskennt, der weiß, wovon ich rede. Ich meine, das gibt es überall, aber ich glaube, bei Leuten mit Hochbegabung ist das, soweit meine Theorie, überdurchschnittlich oft, weil man halt schnell zu begeistern ist, schnell irgendwo Sachen nachvollziehen kann, sich was vorstellen kann und machen kann und tun kann. Das Problem ist dann immer die Umsetzung oder das Dranbleiben. Weil das ist, egal ob begabt oder nicht, es ist immer mühsam. Weißt du, du kannst kein Instrument lernen, selbst wenn du musikalisch höchst begabt bist. Du musst einfach üben. Scheiß langweiliges Üben. Und zwar täglich und so weiter. Oder wenn du eine Sprache lernen willst, da kannst du hochbegabt sein, wie du willst. Die einen lernen schneller, die anderen langsamer, aber du musst deine blöden Vokabeln üben. Und ich glaube, an solchen Geschichten, so an dem täglichen Dranbleiben, da scheitern dann auch überdurchschnittlich viele. Und es gibt ja immer so viele andere spannende Sachen, mit denen man sich dann ablenken kann und ein neues Projekt starten kann und dann wieder in der Euphorie ist. Und ja, das finde ich immer so ein bisschen, ja, nicht sinnlos, sondern eher so, es führt zu nichts am Ende.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Hochbegabte dazu tendieren, sich, wenn was Neues entdeckt wird, was für was man sich interessiert, dass dann schnell sehr hohe Ziele gesteckt werden, dass man in sehr kurzer Zeit sehr viel erreichen will. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir dieses Sprachenbeispiel. Beispielsweise, ich interessiere mich für Mandarin und will jetzt in 2 Wochen Level C1 erreichen. Also so sehr überspitzt, aber dass sich dann oft so sehr ehrgeizige Ziele gesteckt werden, was man erreichen will. Und auch irgendwie immer dieses Koppeln von Interessen an Leistungen, dass man nicht einfach nur etwas machen kann und daran Spaß haben kann, sondern dass man was gut darin werden möchte. Und dass deswegen dann auch Sachen vielleicht schneller aufgegeben werden, wenn man dann merkt, ja, okay, es klappt doch nicht so. Und ich bin halt kein Übermensch. So, ich muss trotzdem dranbleiben, wie du gesagt hast.
Ja, das mit Leistung, das stimmt. Das stimmt, weil man erwartet ja von sich selbst auch permanent Höchstleistung. Man kann's ja. Oder es wird einem erzählt, dass man's kann. Oder man hat's ja sogar schriftlich. 130, du musst das doch können. Ja, unter den Druck setzt man sich natürlich auch selbst.
Ja, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen davon. Man weiß ja, einerseits hat man ja die Bestätigung von sich selbst, dass man meistens Dinge schnell hinkriegt und schnell gut wird. Und andererseits halt wahrscheinlich wirklich diese Erwartungshaltung, es macht auch nur Sinn für mich, wenn ich etwas mache und das dann gut mache. Also ich hatte das zum Beispiel auch letztens, ich wollte einen Cardigan stricken. Ich habe noch nie in meinem Leben gestrickt und dachte, ich stricke mir jetzt direkt ein Kleidungsstück und es hat natürlich nicht funktioniert so. Und es hat mich so frustriert.
Nicht?
Nee, nicht funktioniert.
Warum nicht?
Ja, weil nämlich, ich habe angefangen und dann lief es ganz gut, aber ich habe mir die Anleitung nicht angucken wollen, weil ich dachte so, nee, ich kriege es schon selber hin. Und dann habe ich nur manchmal so ein paar Sachen gegoogelt und dann habe ich halt einmal drauf geguckt und es umsetzen wollen und hat halt nicht funktioniert. Und dann war ich so frustriert, dass ich einfach in der Hälfte aufgehört habe, nachdem ich verstanden habe, dass diese Armlöcher, die ich da gemacht habe, so die Armlöcher für so ein 3-jähriges Kind wären. Und dann habe ich es einfach sein gelassen, weil ich dann wütend war. Und ich glaube, das ist so ein sehr gutes Beispiel von so, man erwartet viel Leistung und dann aber auch noch schwerere Bedingungen, beziehungsweise man will auch nicht wirklich sich dann, also mir hat es zu lange gedauert, mir dann diese Anleitungen da anzuschauen und sowas. Und ich so, nee, ich komme, weil ich dann auch eben dachte so, ja, das wird man ja schon hinkriegen. Und dann resultiert es eben in Frust und keinem kleinen Stück.
Ja, ich kenne das mit den Gebrauchsanleitungen. Lese ich auch total ungern. Ich denke immer, wenn die Sachen gut sind oder wenn die verkauft werden, das muss doch irgendwie intuitiv funktionieren.
Das schaffe ich schon. Das ist auch ein sehr lustiger Gedankengang.
Ja, was technische Geräte angeht, ich bin ja seit 1988 oder so Apple-User und bin es einfach gewohnt, dass da Geräte kommen, die, ja, so Plug and Play, ne? Das ist so mein Ding, so von wegen pack's aus, Stecker rein, läuft. Und außerdem denke ich, ja, ich kapiere das schon. Ich gucke mir das an, dann weiß ich, wie das funktioniert. Klappt natürlich nie oder selten. Und ja, dann, also sich durch Gebrauchsanleitung zu quälen, das ist, finde ich, ganz furchtbar immer. Oder das finde ich total langweilig, vor allen Dingen, weil die auch so unfassbar schlecht geschrieben sind und man dann nur neue Fragen hat und denkt, oh, wer hat das denn verfasst? Und ja, da kommen dann wieder so ganz andere Sachen auf, dass ich denke, eigentlich müsste ich diese Gebrauchsanleitung mal umschreiben oder so.
Das habe ich auch noch nie gehört, ja. Aber das ist jetzt schon mal lustig.
Ja, das ist kein schlecht bezahlter Job. Ich meine, heutzutage macht das wahrscheinlich alles eine KI, aber das war früher also so als Freelancer, also Gebrauchsanleitung zu schreiben oder zu übersetzen, so dass sie funktionieren. Ich habe es nie gemacht, aber wie komme ich jetzt da drauf? Oh Gott, wir reden über Langeweile.
Ja,
ne?
Genau. Und dass Gebrauchsanweisungen langweilig sind. Ja.
Ja, nicht lange, furchtbar. Ich find's einfach sperrig und so. Für manche Leute mag das hochspannend sein.
Und weil du jetzt am Anfang gesagt hast, dass du eigentlich dieses Gefühl von Langeweile im Moment oder schon länger gar nicht hast, wünschst du dir es manchmal? Denkst du, das wäre auf die Hochbegabung bezogen auch ein Faktor, der so einen entspannen könnte, sage ich jetzt mal, oder einfach generell?
Naja, Entspannung mag sein, also.
Oder dass du ausgeglichener bist in deinem eigenen Kopf, wenn nicht immer dort noch Neues kommt, was du verarbeiten musst oder sowas.
Ja, ich komme da eigentlich mit dem, was so in meinem Kopf passiert, eigentlich einigermaßen gut zurecht. Aber nein, es hat was mit Kreativität zu tun, weil ich denke, ich sag mal in der Lehre, also in dem, dass man nicht ständig mit irgendwas beschäftigt ist und nicht ständig 37 Gedanken im Kopf hat, da liegt eine große Kraft, so ganz esoterisch und philosophisch mal gesagt. Und da liegt auch eine Hauptquelle für Kreativität. Und Kreativität, also in dem, was ich so mache, hier mit Grafik und Schreiben und Fotografie, entsteht ja nicht, dass man ständig überpowert und ständig macht und tut und ständig irgendwelche neuen Ideen aussprudelt, sondern einfach, dass man für bestimmte Projekte und so einfach gute Lösungen findet oder einfach in den Flow kommt und so weiter. Und das kommt man halt nicht, indem man ständig aktiv ist, sondern indem da einfach mal einen Schritt zurücktritt und sich das angucken. Ist ja ganz plastisch. Also ein Maler, der da vor sich hin malt und so, der tritt halt mal 3 Schritte zurück und guckt sich dann an, was mache ich da eigentlich? Und es verlegt sich. Wobei ich male keine Bilder. Also insofern ist das vielleicht ein blödes Beispiel. Insofern wünsche ich mir oder suche das regelrecht so Momente, wo einfach mal nichts anliegt. Oder ich nehme mir dann Pausen und gehe spazieren oder gehe ins Schwimmbad oder in den See und schwimme dann halt mal eine Stunde vor mich hin und solche Momente. Und ja, so dieses klassische Ding, dass einem oder dass mir die besten Ideen unter der Dusche kommen oder so. Ne? Insofern wünsche ich mir, dass man nix ist und man einfach Zeit verplempern kann. Ich finde Zeit verplempern, finde ich auch total klasse. Da liegt sehr viel Potenzial drin.
Ja, nee, da bin ich deiner Meinung.
Ja. Und ich habe mal, wollte ich noch erzählen, ich habe mal irgendwo auf YouTube so einen Vortrag gesehen, den John Cleese, einer von den Monty Pythons. Kennst du die, Monty Python?
War das was mit Comedy?
Ja, so eine Comedy-Truppe aus England, die haben Das Leben des Brian gemacht.
Ja,
das kennt eigentlich jeder, den Film. Und jeder kennt hier Always Look on the Bright Side of Life, das Lied.
Ja.
Kennst du?
Ja, ich glaube schon.
Always look on the bright side of life.
Ja, ich kenn's. Ja.
Mein Singen ist nicht so toll. So, also John Cleese, das war so der Kopf der Truppe. Das waren, ich glaube, 5 oder 6 Leute. Irgendwo 70er, 80er Jahre war so die goldene Zeit. Und der hat mal einen Vortrag gehalten über Kreativität. Und das fand ich total klasse, was der gesagt hat, so vom Gedankengang. Der sagte nämlich so, Kreativität ist nicht, was sich Leute immer vorstellen, dass also alle am Tisch sitzen und dann sprudeln die Gedanken, hier dieses klassische Brainstorming, und die Kreativen, denen fällt halt pausenlos was ein und haben ständig Ideen und wollen machen und tun, sondern er sagt, also erstmal ist jeder kreativ, und nach seiner Erfahrung entsteht Kreativität dadurch, dass man Sachen einfach mal auf sich beruhen lässt. Und zwar, er sagt, wir Menschen haben die Tendenz, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, also es kann ganz organisatorisches sein, es kann aber auch eben kreatives Problem sein, also dass so ein Maler mit seinem Bild nicht zufrieden ist und denkt, irgendwas fehlt oder so, haben wir normalerweise die Tendenz, ganz schnell eine Lösung zu finden. Also wenn du irgendeinen Beziehungsstress hast oder irgendwas klappt nicht, dann setzt du dich hin und willst das regeln. Und wir fühlen uns unangenehm, wenn da nicht möglichst schnell irgendwas entschieden wird oder gemacht wird. Weil dann hat man eine offene Situation und das ist für uns unangenehm. Und er sagt, kreative Leute oder Leute, die gut sind und denen was einfällt, die halten es aus, so ein Unwohlsein einfach mal, das einfach mal so zu lassen. also halten so eine Spannung aus und lassen das arbeiten und suchen dann nach einer Lösung. Also nehmen nicht das Erstbeste, was ihnen einfällt, weil das ist meistens nicht das Beste, sondern gucken nochmal und lassen es mal liegen und kommen dann wieder drauf zurück und so weiter. Und das arbeitet dann so im Hintergrund, ja, wenn man sich damit beschäftigt, was immer das ist. Und er sagt, wenn man das kann und damit umgehen kann, dann entstehen im Bestfall, nicht immer, aber im Bestfall gute Lösungen. Und das fand ich total, den Gedanken fand ich so gut. Weißt du, einfach mal nicht ganz schnell machen und so, jetzt bin ich kreativ, jetzt habe ich eine Idee und dann ist das ganz schnell fertig, sondern einfach mal sagen, okay, lass es mal, guck dir das mal 2 Tage an und schlaf mal, das klassische, schlaf mal drüber, da kommt schon was. Das ist so ein Gedanke, den finde ich sensationell. Vor allen Dingen nicht immer sofort irgendwas ganz schnell zu regeln. Das kenne ich auch in so vielen Situationen, gerade auch mit Hochbegabten. Hab mal Diskussionen irgendwie, also klassisch bei uns bei der MV, wenn dann irgendwelche Anträge und dann kommen sofort irgendwelche Verbesserungsvorschläge und man könnte das doch so machen und dies und das und so. Und so diese Tendenz, wir müssen das jetzt ganz schnell zu irgendeinem Punkt finden, der natürlich super ist und alle Interessen berücksichtigt etc. etc. Es stellt sich immer heraus oder fast immer heraus im Nachhinein, dass man gedacht hat, oh shit, hätten wir doch lieber mal in Ruhe oder nicht so hektisch jetzt irgendwas beschlossen. Und das, finde ich, ist in ganz vielen Lebenssituationen so, ne? Dass dieses nochmal drüber nachdenken. Und die guten Leute finden dann eine bessere oder eine tolle Lösung und manchmal eine geniale Lösung. Die faulen Leute oder die schlechten Leute, die lassen es dann liegen und da bleibt es dann auch liegen. Die kommen dann nie wieder drauf zurück. Das ist die andere Seite. Das gibt's natürlich auch. Aber so dieses, wie soll ich sagen, dieses leicht unangenehme Spannung, so dass das eine ungelöste Situation ist, das einfach mal auszuhalten. Ja. Das, den Gedanken, den fand ich toll. Und das ist so was, wo ich sage, ja. Guckst du erstmal eine Weile an und überleg mal und red mal mit Leuten und dies und das. Und das ist so eine Art, das ist keine Langeweile, aber das ist so eine...
Eine gewollte Ruhe.
Ja. Sowas finde ich ziemlich genial. Und das ist, was ich mir wünsche oder was ich toll finde, auch so eine, ja, einfach so eine Lehre. Wo man früher dachte, oh, die Zeit vergeht nicht. Ich weiß es genauso als Kind, wenn man irgendwo im Wohnzimmer rumhing und auch keine Lust hatte zu lesen. Irgendwie im Nachhinein war das auch toll. Die Gedanken gehen ja weiter oder man hat Fantasien oder stellt sich was vor oder guckt einfach nur blöd aus dem Fenster. Und finde ich eigentlich toll.
Da hast du recht, da kommen wir auf einen Nenner. Ich finde die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, auch echt, kann man echt mal mitnehmen.
Willst du was mitnehmen?
Das nehme ich mit.
Ja, um das noch weiter zu spinnen, hier mit diesem Hopping, ne? Also Interessenhopping und so. Das bezieht sich ja auf ganz vieles. Also ich hatte neulich, wo mir jemand indirekt dann auch erzählt hat, dass sich das also so durchs Leben zieht. Jobhopping zum Beispiel. Mhm. Dass man irgendeinen Beruf anfängt und nach einem halben Jahr merkt, oh, das läuft nicht so, der Chef ist blöd, keiner mag mich, was weiß ich, und sucht sich halt den nächsten Job. Und es gibt ja so Lebensläufe, die also da von einem Job in den anderen gehen. Oder Beziehungen. Du triffst jemand, hast die Euphorie, für 1-2 Monate oder ein halbes Jahr ist alles super und dann ist die erste Euphorie vorbei, wie immer. Und dann wird's halt kompliziert, sucht man sich den nächsten Kick. Ne? Und ist am Ende unbefriedigend. Ja. Wie ist das denn mit deiner Uni?
Ja, ich mach das ja. Also, Weiß ja. Ich bin nur nicht in einem... Ich bin nur nicht in überschwänglicher Freude. Nee, aber ich finde die Uni jetzt auch nicht schrecklich. Also so ist das jetzt nicht. Und kann ja im Master nochmal mich ein bisschen vertiefen, dann an das, was ich wirklich am interessantesten finde aus meinem Studium jetzt. Und deswegen, also was das betrifft, da habe ich auch gar nicht so Angst, dass ich dazu neigen würde. Also auch so Jobhopping oder sowas. Ich weiß nicht wieso, aber da mache ich mir irgendwie bei mir gar keine Sorgen, weil auch jetzt zum Beispiel, ich studiere ja dual und den Arbeitgeber, den ich jetzt habe, da würde ich ja noch gerne länger bleiben. Und auch so, ich habe da in dem Arbeitskontext schon Langeweile, aber überhaupt nicht dieses Unbefriedigende, dass ich mir denke, irgendwo anders wäre was und mir würde es viel besser gehen. Also ich denke mir eher dann so, ja, okay, es ist zwar langweilig, aber das liegt nicht am Arbeitgeber und ich denke, bei anderen, in anderen Firmen wäre es noch schlimmer. Genau, es ist erst so ein Gedankengang.
Ja, das ist gut, weil die Vorstellung, also woanders ist viel schöner, die manchmal stimmt's. Italien ist schöner als Deutschland oder so.
Ja.
Aber nein, ist es natürlich nicht.
Ich glaube auch einfach, es ist extrem traurig und frustrierend, wenn man immer nur denkt, irgendwo ist was Besseres, aber ich bin nicht gerade da, wo es am besten ist. Und ich glaube auch nicht,
Ja.
dass man dann irgendwann wirklich sein Bestes findet und dann einfach glücklich ist. Also ich glaube, dann sucht man immer nur noch nach noch was anderem. Und ja, deswegen finde ich nicht so zielführend.
Trotzdem muss man ausprobieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Der richtige Job, der richtige Partner, die richtigen Lebensumstände. Also meistens ist es nicht die allererste Option, die einem so
Ja, das stimmt.
über den Weg läuft. Aber ja, aber es muss dann halt irgendwo hinführen. Oder was auch immer. Oder man muss auch einfach Glück haben.
Ja. Also wir halten fest, Langeweile kann vorkommen, muss nicht vorkommen, ist auf jeden Fall nichts Schlechtes und viele verschiedene Interessen sind auch super, solange man sie mit gesunder Ambition und Intensität verfolgt.
Das hast du jetzt schön in eigenen Worten zusammengefasst.
Vielen Dank.
Wenn wir jetzt in der Schulklasse wären, würdest du jetzt einen Glitzersticker
Oh.
für dein Stickerheft bekommen. Oder wie das, ich weiß, wie das heute ist, ich weiß es ja nicht, aber so ähnlich.
Ja, hast du noch was hinzuzufügen?
Von meiner Seite aus, Langeweile finde ich toll.
Ja.
Mehr Langeweile.
Bin ich auch dafür.
Ja,
Ja,
mehr
doch.
Langeweile.
Gut, wir hoffen aber auf jeden Fall, dass die Folge euch nicht gelangweilt hat. Falls ihr Rückmeldungen, Anmerkungen habt, wie immer, per Mail 130 und mehr at web.de. Wir sind auch auf Instagram zu finden. Und den Rest findet man auch nochmal in den Shownotes. Und damit würde ich mich verabschieden.
In einen langweiligen Tag
Oh,
und eine
hoffentlich nicht.
langweilige Woche. Nein,
Hoffentlich auch
natürlich
nicht.
nicht.
Also
Natürlich
dann,
nicht. Tschüss,
macht's
Lina, es hat
gut.
Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein paar grundlegende Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Wir sind Lina Holzmann und Erwin Klein, 18 und 67 Jahre alt, und wir sind beide Mitglied bei Mensa in Deutschland, dem Verein für Hochbegabte und der größten Vereinigung für Hochbegabte in der ganzen Welt. In Deutschland gibt es 18.000 Mitglieder ungefähr, weltweit sind es etwa 250.000. Mitglied kann jeder und jede werden, die einen nachgewiesenen IQ von 130 und mehr, daher der Name unseres Podcasts, in einem Test nachweisen kann. Lina und ich haben uns überlegt, erstens, dass es noch keinen solchen Podcast über Hochbegabung gibt, in der Art, in der wir das machen, und dass wir hier an dieser Stelle über unsere Erfahrung, unseren Werdegang und unsere Art, wie wir mit dieser nachgewiesenen Hochbegabung umgehen, reden wollen. Natürlich nicht nur über uns, sondern auch mit Gästen, die wir einladen zu den verschiedenen Aspekten. Es geht um Eltern, um Schule, um Beziehungen, um Sport, um Freizeit, um Freunde etc. etc. Wir sind sehr interessiert an jeder Art von Feedback. Man kann uns erreichen auf Instagram 130 und mehr. Es gibt eine Mailadresse 130 und mehr at web.de, und wir sind natürlich auch über Podigy und auf allen Plattformen erreichbar, downloadbar, und man kann uns streamen.